Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflex 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder aggressiv nicht.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo, moin moin, servus oder wie auch immer, liebe Hörerinnen, ihr habt eingeschaltet Irrenhaus Unterhaus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3, eine neue Woche, eine neue Folge. Wir sind wieder für euch da, um das Spielgeschehen zu analysieren, darüber zu schnacken mit mehr oder minder großer fachlicher Expertise. Natürlich kann ich das nicht alleine, deswegen auch an dieser Stelle willkommen an meinen Co-Host, den Gentleman-Host, Jan-Erik Kröger,
immer
noch
located
dich. In Berlin. Wie geht's dir da auf Ketamin und Heroin? Wie?
Wunderbar.
Was macht das Leben? Hat Friedrichshain dich schon geschafft?
Verschluckt,
oder, ja. Oder lebst du noch?
Ja, Friedrichshain hat mich schon völlig verschluckt und wieder ausgeschissen.
Nee. Heute tun uns leid, die Folge muss gewarnt mit Disclaimer vor heute, jugendgefährdende Sprache.
Ja, tut mir sehr leid.
Berlin.
Aber ja, ich bin heute wieder ein bisschen müde, geschafft vom Alltag, aber mehr auch nicht, sonst geht's mir hier eigentlich ganz gut, den Umständen entsprechend für Berlin. Ja, oh, und dir, wie geht's dir?
Auch ganz gut. Ich bin wieder zurück. Ich war ja letzte Woche, war ja keine Urlaubsfolge, war ich ja noch in Rostock, hab ein paar Strandtage gemacht.
Ja.
Dementsprechend, bin ich jetzt auch nicht nur da braun, wo man sonst das T-Shirt, oder beziehungsweise habe ich nicht mehr diese ekelhaften weiß-braunen Stellen am Körper, die man immer hat, wenn man ein T-Shirt in der Sonne hat, sondern bin jetzt auch, konnte meine Farbe, gut ändern und bin jetzt auch so, sehe nach Urlaub aus, einfach ein ausgeglichener Mensch.
Wunderbar.
Dem es einfach nur gut geht. Du kannst es dir vorstellen.
Toll.
Das ist schön. Das Leben am Genießen. Nee, genau. Jetzt will ich auch wieder hier, der Ernst des Lebens beginnt. Und was wir hier vielleicht ganz mal, können wir ja kurz mal sagen, ein bisschen in unser Privatleben reinschauen. Jan-Erik und ich haben uns nicht mehr gesehen seit Februar. Also eine schier unfassbar lange Zeit. Ich glaube, seitdem wir uns kennen, haben wir uns noch nie so lange nicht gesehen.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich ganz großartig, oder das muntert mich auch auf, dass wir uns diesen Mittwoch das erste Mal wiedersehen, nach einem halben Jahr, endlich mal wieder anfassen, nicht nur diese Leitung, die ja auch zwischen uns besteht, aber auch mal wieder so ein bisschen, ja, so haptisch.
Vor allem anfassen,
interagieren,
das ist wichtig.
Vor allem anfassen ist wichtig. Ja, ich bin gespannt, wie du aussiehst. Ich weiß ja, du bist jetzt sehr, sehr stabil mit dabei, deine Boss-Transformation durchzuziehen.
Klar.
Also ich bringe das Maßband mit und dann checken wir mal, ob du schon den 44er Bizeps hast, aber ich bin da zuversichtlich.
Super.
Geil.
Ja, ich freue mich aber auch. Ja.
Gut, ich würde mal sagen, diese Woche beginnen wir mit Liga 3 und wenn wir Montag aufnehmen, das war schon manchmal so, dann läuft immer noch ein Spiel, das Montagsspiel der dritten Liga. Auch heute ist das der Fall, Oldenburg gegen Duisburg, gerade in der 60. Minute und Oldenburg am Führen. Kamal Krasniqi in der 46. Minute mit dem 0:1 für Oldenburg. Und übrigens, was mir auch eben noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor ein paar Tagen, Königstransfer für Oldenburg im zentralen Mittelfeld, spielt noch nicht, ist aber auf der Bank. Weißt du, wer gewechselt ist nach Niedersachsen?
Nee, ich sehe hier auch gerade die Bank, aber nö.
Nummer 19.
Nummer 19 auf der Bank?
Ja.
Nee, wird bei mir hier nicht angezeigt. Keine Ahnung.
Bist du wieder bei Kicker oder was?
Ja.
Ja, nee, das wird hier, Google wird es angezeigt, nämlich Christopher Buchtmann.
Ah, St. doch, Pauli, ja, davon las ich, dass dieser Wechsel stattgefunden hat. Ja, krass, das ist natürlich ein guter Mann, ne, ablösefrei.
Ja.
Reichlich Erfahrung für Oldenburg, können sie gut gebrauchen.
Ja, das bin ich auch mal gespannt, ob der es nochmal bringen wird, hat ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, aber ja, wurde wohl von seinem alten Kumpel Seppel Schachten nach Oldenburg gelotst, der da ja im Management tätig ist.
Ja, zusammen mit Manni Starke dann die Erfahrungsachse.
Ja, genau, ja. widmen wir uns den anderen Aufsteigern. Oldenburg lassen wir jetzt mal spielen, können ja am Ende nochmal schauen, wie es steht. Aber Bayreuth gegen Essen gab es am vergangenen Samstag, den 27.08. in Bayreuth. Das erste Auswärtsspiel für RWE außerhalb von NRW seit, weiß ich nicht, über 10 Jahren, hat, glaube ich, der Kommentator gesagt.
Stimmt.
Also, dementsprechend wahrscheinlich war die Aufregung groß. Und ja, im Vorfeld des Spiels sicherlich gab es Druck für beide Mannschaften, weil ja beide nicht optimal in die Saison gestartet sind. Essen nur 2 Punkte auf dem Konto gehabt vor diesem Spiel, Bayreuth mit 3 Punkten. Immerhin halt einmal gewonnen, das konnte Essen noch nicht aufs Papier bringen. Ja. Aber schon so ein bisschen angespannt die Situation, glaube ich, bei beiden Vereinen. Und um mal in das Spiel jetzt reinzugehen, hat man gemerkt, bei Essen zusätzlich auch noch Personal geschwächt, weil Jakob Golz, der Sohn von Ricci, hatte einen Hexenschuss. Und Felix Wienand, der von Schalke 04 kam, musste in den Kasten. Also da auch nicht alles optimal für Dabowskis Jungs kadermäßig. Aber das, was natürlich da auf dem Platz steht, ist immer noch aller Ehren wert. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, man hat gemerkt, dass beide Teams ziemlich unter Druck standen, oder nicht?
Ja, schon. Wobei Bayreuth ja richtig gut ins Spiel kam vor eigenem Haus. Übrigens, weil du es auch gerade angesprochen hattest, Essens erstes Auswärtsspiel außerhalb von NRW, das hat auch richtig viel Essener Fans mobilisiert, glaube ich. Über 1000 waren da in Bayreuth am Start und haben es wahrscheinlich mal richtig genossen, auch mal über die Landesgrenzen hinaus ihrem Verein hinterherreisen zu können. Also natürlich auch das erwähnenswert. Hat aber auch nichts geholfen der Mannschaft von RWE, weil sie nämlich schon in der 2. Minute in Rückstand geraten sind. Es gab einen Freistoß von Luke Hemmerich, so von der rechten Seite, und der kam so gut, fand den Kopf des eingelaufenen Markus Ziereis, und der köpfte dann platziert und wuchtig ins lange obere Eck. 1-0 Bayreuth, echt nach 2 Minuten. Der ging schneller rein als ein 0-5er Bayreuther Hell.
Ah. Uff. Ja.
Gut.
Das und ist ja wieder wie aus der Feder von Thomas Poppel, dem vom Redaktionsleiter. Besser geht's nicht.
Stimmt.
Muss man nach dem Praktikum fragen.
Ne? Ja, stimmt. Ein Fums Praktikum.
Markus Ziereis übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit Philipp Ziereis, glaube ich. Also verschwägert kann sein, auf jeden Fall nicht direkt verwandt, weil ich habe das vorhin mal nachgeschaut.
Wirklich?
Die sind, ich glaube, Markus Ziereis, glaube ich, geboren irgendwie im August 92. Und Philipp Ziereis dann im Februar 93. Und ich glaube, das ist technisch nicht möglich, dass das dann Brüder sind.
Ja, gut. Das hast du aber scharfsinnig kombiniert.
Zusammen.
Ob das so stimmt. Vielleicht sind sie auch Cousins oder sowas.
Kann sein.
Also vielleicht doch direkt verwandt. Weiß man alles nicht.
Auf jeden Fall, Markus Philipp spielt mittlerweile beim LASK. Hat ja St. Pauli verlassen nach 9 Jahren. Aber das interessiert uns auch wenig. Markus, schöner Kopfball und kleiner Schock für Rot-Weiß Essen. Danach gab es auch noch eine Riesenchance für Neuenberger. Also der auch da zweimal in Szene gesetzt worden. Beim zweiten Mal hat Wienand super gehalten. Das erste Mal ging der Ball aufs Tornetz. Aber man muss sagen, Bayreuth noch am häufigsten vors Tor gekommen. Und für die Essener kam es erst später zu einer Großchance. Das war einmal Felix Bastians, der Journeyman, der auch ein paar Jahre in China verbracht hat, tauchte vor dem Tor von Kolbe auf und hatte eine ziemlich große Chance. Aber wirklich viel mehr erwähnenswerte Sachen gab es jetzt in der ersten Halbzeit nicht. Ich weiß nicht, ob du dir noch was zu notiert hast, aber...
Ich habe noch diesen komischen, kuriosen Querschläger von Moritz Römling. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, wo Neuenberger dann den Kopf hinhält. Ne?
Ah, okay, das war das eben, was du
meintest. Das habe ich gemeint.
Ja, gut, weil es gab ja noch so eine andere Riesenchance von Neuenberger. Ich glaube, da hat er auch den Kopf reingehalten. Das war direkt nach der Führung, nach der 1-0 Führung schon. Also Neuenberger, umtriebiger Mann gewesen, und Bayreuth einfach die bessere Mannschaft. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Man hat echt gesehen, warum Essen auf jeden Fall da unten drin steht. Bayreuth machte den besseren Eindruck. Und die haben, glaube ich, auch, die Essener in der Halbzeit einen ziemlichen Einlauf kassiert, weil mit Beginn der zweiten Halbzeit haben sie leicht anderes Gesicht gezeigt. Also viel engagierter sind sie rausgekommen. In der 56. Minute, da gab es einen Einwurf für Essen von der rechten Seite. Dann so eine Kopfballstaffette von 4-5 Essenern. Und am Ende dieser Kette landete der Ball bei Isaiah Young im Strafraum. Und der hat trocken abgezogen, traf zum 1-1. Das war ziemlich schnörkellos gemacht.
Schöner Dropkick, ja wirklich. Heber, Römling, Engelmann, dreimal hintereinander mit dem Kopf verlängert und dann ja. Young. Ja, schickes Tor und ja, wie gesagt, hat so ein bisschen das gezeigt, dass Dabrowski da anscheinend die richtigen Worte gefunden hat für seine Jungs. Und es ging auch ganz gut weiter auf Essener Seite, gab noch ein paar Chancen. Vor allem der eingewechselte Berlinski, kennen wir ja noch aus seiner guten Form aus Verl in der vergangenen Saison, hatte einige Chancen. Und man muss fast sagen, dass bei Essen dann schon ein bisschen so Chancenwucher am Ende zu Buche stand und durchaus das Spiel hätte auch entschieden werden können für RWE und das dann am Ende ärgerlich ist. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Clemens Fandrich kam auch noch zu seinem, ich weiß nicht, zum Debüt oder hat er letzte Woche schon gespielt? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall auch ein Neuzugang auf Essener Seite.
War sein Debüt, ja.
Ja, Legende, Erzgebirge Aue. Ich denke mal, die meisten von euch kennen ihn. Also, da wurde auch nochmal nachgebessert und eigentlich Essen mit dem Kader muss da jetzt auch einfach mal was Zählbares rumkommen. Immer noch nicht gewonnen und das ist natürlich ja weit, weit von den Ansprüchen, die natürlich als Aufsteiger auch nicht so hoch sind, aber ich glaube, jeder hat irgendwie nicht damit gerechnet, dass Essen jetzt nach 6 Spieltagen auf Platz 20 steht, mit 3 Punkten punktgleich mit Erzgebirge Aue, die hätte glaube ich auch niemand da unten verortet, aber trotzdem, es läuft noch nicht so wirklich zusammen, bei mir jetzt eher die Offensive, die dafür verantwortlich ist, also ich glaube, da muss der Knoten platzen. Dann läuft es bei Essen, weil defensiv sieht es schon immer ganz in Ordnung aus, aber was offensiv einfach liegen gelassen wird, das ist schon...
Ja, stimmt, aber ich finde auch defensiv, also wie man ja auch gegen Bayreuth gesehen hat, sind sie auch häufig einfach viel zu weit weg von den Gegenspielern und überhaupt nicht auf der Höhe, also laufen einfach so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl, und es fehlt auch die Cleverness, was auch so ein bisschen typisch ist für so einen Aufsteiger, viele unerfahrene junge Spieler, die noch nicht dritte Liga gespielt haben, zum Beispiel auch Mats Römling, der sah ja noch gelb-rot, auch super unglücklich, die Aktion, ich weiß nicht, ob du dir die nochmal genauer angeschaut hast, der Ball verspringt ihm, er will nachsetzen und er berührt anschließend mit dem Stollen den Oberschenkel von Gegenspieler Marcel Götz und ist einfach eine gelbe Karte, weil er ihm auf den Oberschenkel steigt, hatte vorher schon gelb gesehen und sieht dann gelb-rot für so eine Aktion. Sau bitter, aber natürlich gerechtfertigt und das ist irgendwie der Unterschied zwischen Essen und anderen Mannschaften. Bayreuth ist ja eigentlich auch nicht viel weiter weg als Essen. Aber irgendwie hatte ich jetzt so im direkten Aufeinandertreffen dann schon das Gefühl, zumindest in der ersten Halbzeit, dass Bayreuth schon so ein bisschen abgeklärter ist. Und Essen mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Auf jeden Fall.
Ja, wobei ich eigentlich auch finde, dass eigentlich genug Erfahrung da ja auch mit im Kader ist. Also das müsste eigentlich reichen. Also gerade so Leute wie Bastians und Eisfeld, die ja beide auch wirklich in den höheren Ligen Erfahrung haben. Vor allem Bastians ja auch für Bochum lange da oben gespielt. Also die müssen ja auch eigentlich dann so ein bisschen die Leaderrolle haben und das Team anführen. Und das funktioniert irgendwie auch noch nicht wirklich, glaube ich. Ja. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Mit Dabrowski hat man, glaube ich, einen guten Mann, der dafür sorgen kann. Also ich hoffe auch, dass der Trainer weiter das Vertrauen genießen wird von den Verantwortlichen. Aber wenn jetzt auch in den nächsten Spielen nichts Zählbares rumkommt, ja, weiß man ja, wie das läuft. Da wird dann wahrscheinlich auch schon wieder werden die Rufe nach einem Personalwechsel auch schon wieder laut. Aber mal schauen. Ja. 6 Spieltage ist jetzt halt auch nicht mehr ganz am Anfang der Saison, sondern es ist jetzt schon so ein bisschen manifestiert, dass RWE vielleicht nicht so gut ist, wie wir das alle erwartet haben.
Das stimmt. Und jetzt am Freitag geht's gegen Erzgebirge Aue. Kellerduell, Krisenduell. Hätten wohl, wie du eben schon gesagt hast, die wenigsten erwartet, dass das das absolute Duell von ganz unten ist.
Ja. Vielleicht noch kurze Anekdote. Markus Zierreis hat sich belohnt nach dem Spiel. Ja,
das wollte ich auch noch sagen.
Ah ja, gut. Hatte Geburtstag. Robbie Williams Konzert in München ging es noch hin. War bestimmt eine tolle Erfahrung.
Ja,
das Wie ist kann bei dir, sein. Robbie Williams? Bist ein bisschen zu jung für, ne?
Ja, doch, also kann ich ein bisschen was mit anfangen durch meine Mutter, die
ja, ist, bei mir auch.
Die
ja.
hat einige CDs auf jeden Fall.
Ja, meine auch. Liebe Grüße an unsere Mütter.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, und deshalb, genau, bin ich da ein bisschen ein gebranntes Kind. Ah, ja. Aber ich finde ihn jetzt, finde ihn okay.
Also. Ja, also lustiger Typ auf jeden Fall.
Ja.
Gut, machen wir weiter. Ferl Zwickau, der nächste Leckerbissen.
Den wir uns hier rausgepickt haben heute,
richtig. Stimmt. Ihr wisst es, wir versuchen immer alle Teams abzubilden, deswegen ja, diese Woche mal Ferl und Zwickau an der Reihe. Und ja, auch vor dem Spiel da Druck auf Ferl, denn vor diesem Spiel war Ferl, glaube ich, letzter. Genau.
Ja, Wahnsinn.
Da nur ein Pünktchen, ein mehreres Pünktchen aus den ersten fünf Spielen. Deswegen auch entsprechender Druck auf dem Team von Mitch Kniart. Aber mit Zwickau kam das auswärtsschwächste Team der Liga. Noch kein einziges Tor geschossen, auswärts, in drei Auswärtsspielen. Also, ja, da standen die Vorzeichen für beide Teams relativ schlecht. Aber ja, der SC Ferl am Ende dann mit dem glücklicheren Händchen gewann mit 3:0. Und das Ganze ging los in der 13. Minute mit Joel Godowski. Nach einer Ecke, ich weiß gar nicht mehr, wer sie geschlagen hat, kam auf jeden Fall Wolfram mit dem Kopf an den Ball. Und genau, Godowski stochert das Ding dann da über die Linie. Guter Start von Ferl, verdientes Tor. Sie haben das Spiel gemacht. Zwickau hat nicht wirklich Zugriff gefunden zum Spiel. Und ja, Ferl konnte sich endlich mal belohnen mit einem frühen Tor. Und das hat sich dann auch weiterhin ausgewirkt auf den Spielverlauf. Ja, Ferl eigentlich die ganze Zeit recht solide mit wenig Problemen.
Ja, stimmt. Bei dem Tor, da hat sich Grodowski noch einen Cut am Auge zugezogen, weil nämlich Max Jansen noch mit dem Fuß ja den Ball da wegspitzeln wollte. Und Grodowski ist dann mit dem Kopf hingegangen, den Abpraller von Brinkis. Und ja, hat quasi mit einem blutigen Auge bezahlt für dieses Tor. Aber das war es ihm wahrscheinlich wert, die Führung. Und ja, Ferl auf jeden Fall ganz spritzigen Eindruck gemacht. Die konnten oder ja in diesem Spiel zeitweise auf jeden Fall richtig Fußball spielen. In der 27. Minute, da gab es so eine schöne Kombination von Tom Bark mit einem guten Ball in die Tiefe, in die Gasse auf Stellwagen. Der hat einen Gegenspieler abgeschüttelt auf der linken Seite, zog nach innen, flankte da auf Cyril Akono und der war mit dem Kopf zur Stelle 2:0 nach 27 Minuten. Wie aus einem Guss, fand ich, der Angriff. Für Ferler Verhältnisse konnte sich das sehen lassen und dann lief es so ein bisschen für Ferl, hatte man das Gefühl.
Ja, hast recht. Also auch wenn in der ersten Halbzeit nicht mehr passiert ist, Zwickau wirklich passiv, keine wirklichen Zugriff, Abschlüsse schon gar nicht. Und das sah alles nicht so gut aus. Joe Enox hat auch nach dem Spiel gesagt, diese Saison wird richtig schwer, das wisse er und hat man auch leider auf dem Feld gesehen. Nach der Halbzeit gab es einmal eine recht gute Möglichkeit, Löhmannsröben an die Latte, auch nach einer Ecke, kam der Ball vor ihm irgendwie glücklich runter und er knallt dann das Ding an die Latte. Pech, kann natürlich auch der Anschluss sein, in dem Fall hat der Fußballgott was anderes im Sinn gehabt, aber das ist eigentlich die erste richtige Chance, danach war es nochmal Jansen mit dem Kopf. Aber das, was dann halt auf sein Tor kam, hat Tiede, der Torwart von den Ferlern, auch dann recht gut entschärft. Der hat eh ein ganz gutes Spiel gemacht und den Deckel drauf gemacht hat dann wieder Stellwagen, der Linksverteidiger. Wirklich gutes Spiel an dieser Stelle. Glückwunsch auf jeden Fall an ihn. Mit einem schönen Tor. Zwickau hat nochmal versucht, Dampf zu machen und ist dementsprechend häufiger mal in Konter gelaufen. So auch in der 94. Minute, als der Ball eigentlich schon geklärt war, aber Stellwagen dann ja glücklich dazwischen spritzt und den Ball bekommt und dann von links in die rechte Ecke abzieht. Ziemlich schickes Tor, aber hat nochmal so ein bisschen die Abwehr exponiert und gezeigt, dass die Herren Kusic, Frick, Hermann und Butzen ja stellenweise sehr, sehr überfordert waren in diesem Spiel.
Ja, das stimmt. Und Ferl kann also doch noch gewinnen, am Ende 3:0, springen auf Rang 14 und direkt darüber auf Rang 13 siedelt sich Zwickau an. Und der SC Verl hat heute noch eine halbwegs prominente Verpflichtung getätigt, zumindest mit einem prominenten Nachnamen. Und zwar Joscha Wosch haben die Ostwestfalen verpflichtet. Fest von RB Leipzig, der hat seinen Vertrag dort aufgelöst. Okay. Und ja, ist jetzt für Verl unter Vertrag. Der Neffe von Darius Wosch, für die, die es nicht wussten. 20 Jahre alt, Mittelfeldspieler. Ich glaube auch einer für die
Halle gespielt letztes Jahr, ne?
Kreativität, genau. Letztes Jahr in Halle ausgeliehen. 2 Assists sehe ich hier gerade in 12 Spielen. Rückrunde war ausgeliehen, genau. Und ja, sind wir mal gespannt, ob er da noch weitere Kreativität in das Verler Spiel bringen kann.
Sind wir. Ja, mal schauen. Sind wir.
Und noch was brandheißes und aktuelles, was sich heute zugetragen hat. Der VfL Osnabrück hat einen neuen Trainer.
Oh.
Weißt du, wer es ist?
Ja. Ich habe das, vorhin gelesen, ja.
Ja, Tobias Schweinsteiger. Ja. Ein noch berühmterer
Schweinsteiger,
Name. Genau, wie es Helmpeter zu seinen Hamburger Zeiten zu sagen pflegte. Zuletzt Co-Trainer gewesen in Nürnberg, davor mal Co-Trainer beim HSV unter anderem gewesen. Und ja, folgte Dieter Hecking, wohin er auch ging, so hatte man das Gefühl. Ja. Und jetzt, ich glaube, seine erste Cheftrainerstation, wenn ich richtig bin.
Ja,
ja, sind wir auch mal sehr gespannt.
Ja,
der soll ja ein Fußballfachmann sein. Also der soll ja wirklich Expertise haben und Trainertalent sein. Habe ich schon öfter mal gelesen.
Ja, das sehen wir dann mal, ne?
Das sehen wir. Genau.
Ja, diese ganzen Vorschusslorbeeren, der soll jetzt erstmal da genau Punkte aufs Tableau bringen. Können wir darüber sprechen. Aber ja, du weißt ja, meine Abneigung gegenüber der Familie Schweinsteiger. Daraus wollte ich keinen Hehl machen. Deswegen schauen wir mal, wie es so läuft für Tobi Schweinsteiger in Osnabrück. So, jetzt mal schnell weg aus der dritten Liga, würde ich sagen.
Ja.
Ab in die zweite. Holstein Kiel, gerne. Wir haben lange nicht mehr drüber geredet.
Stimmt.
Kriegt so ein bisschen Stabilität wieder rein nach dieser epochalen Klatsche letzte Woche gegen Paderborn. Ging es gegen Sandhausen, die auswärts ähnlich so wie Zwickau auch noch punktlos sind. Also auch gute Vorzeichen für die KSV. Und was, glaube ich, besonders gut war, ist, dass euer Kapitän wieder mit dabei war. Hauke Wahl, das erste Mal seit 16. Januar wieder in der Anfangskoalition von Holstein. Was hat das mit dir gemacht? Was macht das mit Ihnen, Herr Kröger?
Es hat mich tief bewegt. Gänsehaut hatte ich. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Zumal er wie gesagt, in der Startelf stand. Er hat ja schon 2 Kurzeinsätze jetzt in der Saison gehabt. Und jetzt hat er, glaube ich, ein bisschen über 60 Minuten gespielt gegen Sandhausen und hat für mein Dafürhalten auch ein gutes Spiel gemacht, obwohl er keine gute Kickernote bekommen hat. Verstehe ich eigentlich gar nicht, weil das, was ich gesehen habe, hat er alles wegverteidigt, was so kam. Es gab mal eine Chance für Sandhausen, für Schiroff, so Ende der ersten Hälfte. Da war er ein bisschen weit weg vielleicht vom Gegenspieler, aber sonst hat er einen guten Job gemacht. Beide Abwehrreihen ja sowieso haben einen guten Job gemacht und zwar so sehr, dass dass das Spiel eigentlich völlig zum Erliegen kam. Es gab keine Torchancen.
Du musst mir nochmal bitte erklären, wie das da mit der Aufstellung lief, weil ich sehe es hier gerade so, hier sieht es so aus, als ob es eine Dreierkette bei Holstein gab, dann mit Korb und Rehse als Wingbacks und Schulz und Ignowski dann eine Doppel-6 und davor dann Mühling. War das so oder
das war schon in etwa. Das
sieht sehr, sehr defensiv aus.
Ja, also Korb und Rehse, wie gesagt, Wingbacks haben sich zurückfallen lassen bei gegnerischem Ballbesitz und ansonsten
also Rehse
sich
auch vorne richtig Defensivarbeit geleistet, ne?
Ja, ich würde mal sagen, Korb
ist ja gelernter Außenverteidiger, ne? Aber Rehse ist ja Stürmer. Ne?
Ja, also Rehse hat sich auch mit nach hinten orientiert und gegen den Ball mitgearbeitet. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob er auf einer Höhe mit Hauke Wahl und Patrick Erras gestanden hat, aber ja, er hat, das ist ja so ein ganzheitliches Ding, alle arbeiten gegen den Ball und alle arbeiten mit dem Ball in Ballbesitz, schalten sich nach vorne ein, also ist irgendwie schwierig, das so zu differenzieren, aber beide Offensivreihen auf jeden Fall harmlos. Nichts passiert bis zur Halbzeit. Das war auch für mich so langweilig, das Spiel, dass ich schon Mitte der ersten Hälfte auf Konferenz gewechselt habe. Weil ich mitbekommen habe, dass es in Kaiserslautern ein Spektakel gab, was ich mir auch nicht komplett entgehen lassen wollte, auch hinsichtlich dieses Podcasts hier. Und B, einfach weil das Spiel ziemlich langweilig war. Und wie gesagt, es gab noch diese eine Chance von Sandhausen durch Schirov, da Ende der ersten Halbzeit. Dene hatte einen Kopfball dann im Nachpacken erst. Und ja, auch in der zweiten Hälfte blieb es eigentlich bei dem mauen Spiel. Holsteins Spielmacher Mühling wirkte auch so ein bisschen kraftlos und ideenlos an diesem Tag. Vorne Pichler hing auch in der Luft, hat nicht wirklich Land gesehen gegen Dumitsch und Schirov, die beiden Innenverteidiger von Sandhausen, wurde aber auch nicht in Szene gesetzt und hat nicht viele Bälle bekommen. Und so musste eine Einzelaktion das Spiel entscheiden.
Genau. Das war Rese, der den Ball auf Steven Skripski, der in einem echt extrem Formhoch ist seit den letzten drei Spielen, muss man wirklich so sagen. Legt den Ball auf Skripski und der schießt aus ja gut 20 Metern, also es war schon echt weit weg. Lässt dem Keeper Dreves keine Chance. Schöner Longshot und damit war das Spiel gelaufen. Extrem ja, wichtig
war so ein für Holstein. Fieser Aufsetzer.
Ja, genau. Ja. Ist vorher noch mal so ein bisschen aufgedotzt. Aber ja, sehr schön mit anzusehen und kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil du hast schon gesagt, die Mannschaften haben sich eher neutralisiert. Und sowas, so eine Dirty Wins, drei Punkte, sind dann natürlich am Ende des Tages extrem wichtig und geben auch Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es verdient war. Auf jeden Fall hat am Ende die individuelle Klasse eines Steven Skripskis über Leben und Tod entschieden. Und dafür gesorgt, dass Holstein gewonnen hat. Kurz vor Schluss noch eine Schirov-Chance, aber auch nicht wirklich gefährlich, weil abgeblockt. Also unterm Strich geht das, glaube ich, in Ordnung, dass Holstein gewonnen hat. Und dich freut es wahrscheinlich umso sehr, weil es so ein bisschen als Balsam auf die geschundene Seele nach diesem unschönen Ereignis da letzte Woche fungiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal dreckiger Sieg und gerade auch gegen Sandhausen, nimmt man immer gerne mit. Ich finde, dass so Begegnungen wie gegen Sandhausen sind für Holstein auch immer so ein Gradmesser für eine Saison. Also häufig, wenn so Sandhausen auch mal dreckig geschlagen wird, dann wird's eigentlich eine ganz gute Saison. Und das
möchte ich bitte empirisch belegt haben.
Als Orakel sage ich einfach mal, das wird okay, die Saison. Und Skripski, um auch nochmal auf ihn einzugehen, 4 Tore hat er jetzt schon gemacht. Das sind jetzt schon so viele wie in der kompletten letzten Saison. Also der scheint angekommen. Und ich finde das auch gut, dass er mit Pichler zusammenspielt, harmoniert ganz gut. Einen Kopfball und physisch starken Wandstürmer und dann ein so ein kleiner wendiger Mann wie Skripski, der auch mal, wenn es sein muss, mit so Einzelaktionen das Spiel entscheiden kann. Das ist super. Leidtragender ist jetzt Ochi Vrid, der nur noch von der Bank reinkommt momentan, aber es läuft ganz gut gerade. Und auch dieser, auch wenn die Klatsche natürlich gegen Paderborn in Paderborn super heftig war, am Ende 2-7, das hätte ja auch anders ausgehen können. Also wenn das ganze Spiel bisschen zugunsten mehr von Holstein läuft, dann vergeigt Paderborn auch nochmal die eine oder andere Chance und Holstein macht vielleicht einen rein und dann holt man da vielleicht einen Punkt. Aber sei es drum, Paderborn momentan die stärkste Mannschaft bisher in der Liga mit dem besten Saisonstart. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und da zu verlieren, ist kein Beinbruch. Und gegen den Rest, gegen die Mannschaften von unten jetzt ganz gut ausgesehen. Magdeburg geschlagen, Braunschweig geschlagen, Sandhausen geschlagen. Das sind halt die Punkte, die du holen musst. Und dann ist alles gut. Dann spielt Holstein im Soll. Und ich glaube, so oberes Mittelfeld, einstellige Plätze da, erweiterte Spitze. Ich glaube, da haben wir beide auch Holstein gesehen in unserer Preview. Also mal schauen, was noch so geht in den nächsten Spielen. Jetzt als nächstes Jahn Regensburg, die nächste Mannschaft von unten. In Regensburg da auch gerne nochmal gewinnen vielleicht. und dann geht's, glaube ich, gegen den HSV. Da muss man sich muss man sich anstrengen.
Das hat Hansa schon hinter sich, Gott sei Dank. Gut, stimmt. Dann, wir haben schon eben darauf verwiesen, gehen wir jetzt zum Spektakel des Spieltags. Spektakel, okay, gab es auch in Hamburg, St. Pauli gegen Paderborn, habe ich gesehen, war auch wirklich Wahnsinn, das mit anzuschauen. Aber ein Spiel, was noch spektakulärer war, war das Spiel der Aufsteiger, die roten Deivel gegen die blau-weißen Sachsen-Anhaltiner. Genau. Magdeburg gegen Kaiserslautern, Magdeburg war zu Gast in Kaiserslautern auf dem Betzenberg und das Spiel, ja, hielt auf jeden Fall mehr, als es versprochen hat. Also,
ja, stimmt.
Wahres Feuerwerk, am Ende 8 Tore und es ging auch direkt fix los. Einmal nochmal kurz erwähnen, weil ich auch letztens drüber gesprochen hatte, freut mich besonders, Philipp Hercher, von Anfang an mit dabei gewesen.
Stimmt.
Hat, glaube ich, davon profitiert, dass Zuck nicht im Kader ist. Dirk Schuster hat so ein bisschen umgestellt. Ich glaube, Jean Zimmer hat ein bisschen defensiver gespielt, Durm auf der anderen Seite außen und Hercher fast schon in so einer Mittelfeldrolle daneben, Wunderlich und Redondo auf der rechten Seite. Also hat mir gut gefallen. Um es mal vorwegzunehmen, wurde auch belohnt durch ein Tor. Aber dazu erst später. Los ging es in der 7. Minute. Und wer anders soll's machen als Terence Boyd?
Richtig. Es gab einen Eckball von Marlon Ritter. Marlon Ritter hat nach dem Eckball draufgehalten. So ein bisschen
wunderlich aus, hat die Ecke geschossen.
Ja, ja. So ein bisschen aus dem Hintergrund müsste Ritter schießen. Ritter schießt und Terence Boyd hält den Fuß rein und trifft zum 1-0. So ein richtiger Boyd hält, ja, wie gesagt, den Fuß rein, steht richtig und dann stand es 1-0. Generell die Anfangsphase war richtig Musik drin und personell auch interessant. Kaiserslautern hat sich ja unter der Woche nochmal verstärkt. Einmal mit Robin Bormuth vom SC Paderborn ausgeliehen. Der ist ja erst im Sommer.
Der ist auch im Sommer erst nach Paderborn gekommen, ne? Also seltsam. Wahrscheinlich dann gesehen, okay, hab keine Chance gegen die Jungs da in der Abwehr. Van der Werf und wer auch immer da noch spielt. Jetzt hat ja sogar Uwe Hünemeyer gespielt.
Ja, und Hoffmeier
spielt 43 Jahren. Ja. Und dann irgendwie nach ein paar Monaten echt verliehen worden.
In irgendeinem Statement von Paderborn. Das stimmt. In irgendeinem Statement von Paderborn habe ich gelesen, dass irgendwie in der Vorbereitung hat sich gezeigt, andere haben die Nase vorn und haben sich da festgesetzt und der braucht halt Spielpraxis und deshalb hatte Paderborn halt das Interesse, ihn jetzt zu verleihen. Ich glaube, gestartet hat er ja hier auch noch nicht für Lautern. Ja. Ich bin gespannt, ob er hier einen Stammplatz bekommt bei Kaiserslautern.
Gegen Tomiak und Kraus auch nicht gerade einfach, muss ich ehrlich sagen. Nee,
glaube ich auch. Aber in jedem Fall für die Breite natürlich eine Verstärkung für Kaiserslautern. Zumal er ja auch nicht der einzige Neuzugang war, der jetzt unter der Woche kam, sondern Philipp Clement kam auch noch vom VfB Stuttgart. Der Rückkehrer. Ja, das
ist auch genau der erwähnenswertere Neuzugang, glaube ich. Ja. Richtig guter Mann, also auch in der Bundesliga schon echt auf sich aufmerksam gemacht. Ist so ein bisschen die Geschichte wie mit Erik Durm, glaube ich auch, dass er auch ein Local ist, also jemand, der aus der Region kommt, da auch fußballerisch groß geworden ist und deswegen vielleicht auch noch ein bisschen mehr dann sagt, okay, gehe ich vielleicht dahin, ist vielleicht eigentlich noch ein bisschen unter meinem Niveau, aber jetzt muss man sagen, Kaiserslautern super in die Saison gestartet und wer weiß, was da passieren kann. Die Jungs haben Selbstvertrauen, deswegen mit Clement auf jeden Fall dort im Mittelfeld jemanden, der vielseitig einsetzbar ist, also von der 6, 8 bis 10 kann er alles spielen und ein absoluter Unterschiedsspieler für die zweite Liga, glaube ich.
Ja, absolut. Und er hat ja auch schon direkt gestartet und auch so ein bisschen Impact schon gehabt in dem Spiel gegen Magdeburg. Ja. Aber dazu später mehr. 1-0 in der 7. Minute, wie gesagt, durch Terence Boyd. Und 4 Minuten später, da kam Magdeburg zurück durch Moritz Quarteng. Der hatte einen richtig, richtig starken Tag erwischt.
Ja, unfassbar.
In der Situation, Elhan Kouri flankte auf den Kopf von Quarteng. Der soll zunächst sogar im Abseits gestanden haben. Der VAR korrigierte aber den Schiri allerdings richtigerweise. Kurz danach, deshalb Treffer gegeben nach einigen Diskussionen und dann stand es eben 1-1 in der 11. Minute. Und Moritz Quarteng hatte einen richtig guten Tag.
Hamburger Jung, Moritz Boni Quarteng, kommt hier aus der HSV-Jugend. Ja. Ja, macht sich richtig, richtig stark da in Magdeburg und auch letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt. Dieses Jahr knüpft er an die gute Leistung an. Also ja, ein Lichtblick, der die Abstinenz von Baris Artig nicht vergessen macht, aber wenigstens so ein bisschen kompensiert. Gibt ja auch andere Leute, die ich da vielleicht eher vorne drin gesehen hätte, sei es jetzt genau Kai Brünker oder auch Lukas Schuler, der allerdings ja auch immer wieder ja mit so ein paar Wehwehchen zu tun hat. Hat auch gespielt, aber präsent vorne drin ist wirklich hauptsächlich Quarteng. Ist mir auch in den letzten Spielen so aufgefallen. Und deswegen auch nur folgerichtig, 6 Minuten später wieder am Tor beteiligt, dieses Mal das 1:2 für den 1. FC Magdeburg, dieses Mal als Vorbereiter und genau, bedient seinen Vorbereiter von davor, Elhan Kuri, richtig schön durchgesteckt nach einer schönen Kombination, ja, schickt der Elhan Kuri und der bleibt cool vor Andreas Lute, macht das 2:1, ja, haben sich die Lauterer so ein bisschen überrollen lassen, die Anfangs-Euphorie, glaube ich, so ein bisschen zu sehr genossen und dann rächt sich das, weil Magdeburg, genau, man muss ganz ehrlich sagen, manchmal blitzt dieses offensive Feuerwerk, was ja vergangene Saison fast immer abgebrannt wurde, blitzt wieder auf. Ist natürlich extrem schwierig, das auch so auf die Bühne zu bringen in der zweiten Liga. Aber manchmal klappt es und so auch auf jeden Fall bei diesem zweiten Tor. Das war wirklich ja, vom Feinsten, wie mein Opa gesagt hätte.
Ja, auf jeden Fall. Und Magdeburg hatte dadurch richtig Oberwasser bekommen, hat das Spiel an sich gerissen ab diesem Zeitpunkt, spätestens so nach einer Viertelstunde. Und ja, auch Moritz Broni Quarteng hatte noch nicht genug. 22. Minute, da zog der Offensivmann zentral vor dem Tor einfach mal ab, rund 25 Meter würde ich mal schätzen, und traf in die linke Ecke wuchtig, wurde aber auch kaum angegangen von der Lauterer Defensive, da so ein bisschen eskortiert. Und ja, trockener Abschluss, 1:3, unfassbar. Also da, was bei dem los war.
Da siehst du dann doch, dass Ritter und Clement, die ja so ein bisschen da auch Sechser waren, doch eher offensiv geprägt sind und ihre Qualitäten nicht unbedingt in der Defensive haben, weil ja, da hatte Quarteng auf jeden Fall zu viel Platz, meiner Meinung nach. Aber natürlich trotzdem, super Schuss, das soll das Tor gar nicht schmälern. Richtig, richtig starke erste Halbzeit von Quarteng. Aber genau, in der 40. Minute dann noch der wichtige Anschlusstreffer für den 1. FCK.
Ja, 2:3 stand es aus FCK-Sicht. Boris Tomiak mit dem Kopf war zur Stelle nach einem Freistoß von Philipp Clement direkt aus dem Halbfeld. Tomiak auch hier muss man der Magdeburger Defensive auf der anderen Seite auch einen Vorwurf machen. Null gedeckt, stand da in der Luft, um ihn herum wirklich weit und breit niemand. Und ja, das wissen wir ja auch schon aus der letzten Saison in der 3. Liga, Boris Tomiak, einfach auch offensiv gefährlich bei Standards, wenn man ihm den Raum lässt. Und das hat er sich auch hier nicht zweimal sagen lassen und dann zum Anschluss ins lange Eck geköpft. Und dann stand es eben 3:2 für Magdeburg zur Pause. Kurz vor der Pause gab es aber nochmal einen richtigen Schreckmoment für Kaiserslautern. Ja. Jean Zimmer hat sich da fast noch ein Ei ins eigene Tor gelegt. Ich glaube, gehalten von Lute. Und der Ball prallt zurück zu Zimmer und dann ja rollt der Richtung Tor und im Fallen kriegt Zimmer den gerade noch gebremst. Ja. Und mit vereinten Kräften, ich glaube auch Tomiak war es, drischt den Ball dann raus. Das wäre fast noch ins Auge gegangen mit einem Eigentor.
Aber wir müssen noch über diesen Pass reden von Amara Kondé, der da auf Ito kam. Das war ja wohl der absolute Wahnsinn, was das für ein Steilpass war. Also wie gemalt. Ja. Großartig.
Großartig, ja. Also du sagst es, manchmal blitzt diese Klasse doch auf im Magdeburger Spiel noch.
Die erste Halbzeit wirklich, kann man so sagen, eine der besten Halbzeiten, der besten ersten Halbzeiten, die es wohl gab in dieser Spielzeit bisher. Es hat wirklich von vorne bis nach hinten Spaß gemacht und hat natürlich mit 2:3 auch ein Ergebnis gehabt, was so ein bisschen die Ereignisfülle widerspiegelt. In der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. Es fiel direkt ein Tor, dieses Mal noch schneller, nicht nur 7 Minuten nach Anpfiff, sondern 2 Minuten nach Anpfiff. Philipp Hercher dieses Mal nach einer Ritterflanke, genau, war Hercher zur Stelle, macht das Ding und ja, bringt den Betze damit zum Brennen. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Kultblock, der Betze brennt.
Ja, stimmt. Gute Flanke, im richtigen Moment eingelaufen von Herrscher. Der hatte da aus kurzer Distanz, glaube ich, gar keine Probleme, obwohl er noch bedrängt war. Die Flanke kam wirklich direkt auf den Fuß und dann ins kurze Eck zum 3-3. Ja, und spätestens da wurde, glaube ich, allen klar im Stadion, dass es hier eine richtige Achterbahnfahrt war. Und ja, es sollte noch ein bisschen so weitergehen, weil nach dem 1-3 Rückstand sahen sich die Roten Teufel drauf und dran, wieder in Führung zu gehen. Und zwar in der 62. Minute, als der Schiedsrichter in seine Pfeife blies, nämlich zum Elfmeter. Allerdings auch hier wieder nach reichlich Diskussion, VAR. Ausgangspunkt wieder Herrscher, lief links rein, hat auf Clement gepasst in den Strafraum. Condé versucht den Ball abzugrätschen und erwischt Clement am Fuß, berührt ihn auch und ja, damit ist es leider ein Elfmeter.
Ja, aber gibt, glaube ich, nichts zu meckern dran, ne? Also kann man nur sagen, dass das so passt. Vorher gab es noch eine Riesenchance einmal, da hat Ito Tomja ganz schön alt aussehen lassen und findet Quarteng am zweiten Pfosten, der scheitert an Lute, super gehalten. Aber genau, dann Elfmeter für Kaiserslautern, die Möglichkeit hatten, das Spiel zu drehen. Und wer anders als Mike Wunderlich soll es machen, der Routinier, wirklich Wahnsinn, finde ich, dass der nach diesen Jahren dort in Köln nochmal so aufblüht in Kaiserslautern und echt noch ein solider Zweitligaspieler wird. Links unten sicherer Elfmeter, sicherer geht's nicht. Und ja, Spiel wieder gedreht, aber trotzdem noch nicht der Schlusspunkt. Magdeburg raffte sich nochmal auf und kam in der 79. Minute auch noch zum Treffer. Dieses Mal war es das Eigentor, was nicht mehr verhindert werden konnte. Boris Tomjak, extrem kurios. Čeka ist da an Lute gescheitert und genau, der konnte den Ball, weil er so scharf geschossen war, nicht wirklich in eine Richtung abprallen lassen, wo kein Spieler stand. Und ja, traf mit dem Abpraller Tomjak, der im Fallen, in dem Moment so ein bisschen in den 5-Meter-Raum fiel und dann den Ball mit dem Rücken ins eigene Tor buxierte. Kurios, aber der Schlusspunkt unter dieser furiosen Partie, die wirklich alles zu bieten hatte.
Ja,
das war Werbung für den Fußball.
Ja, wie immer in der dritten Liga, ein Spektakel, absolut. 4-4 und Kaiserslautern hält sich dadurch weiterhin oben, rutscht zwar ein bisschen ab, aber ist immer noch auf Rang 6 zu finden. Magdeburg, ja, eigentlich ein bisschen schade, dass sie die 3-1-Führung nicht irgendwie über die Zeit retten konnten.
Ja.
Mit 4 Punkten immer noch auf Rang 16. Die 2 Punkte mehr, die hätten da, glaube ich, doch schon sehr weitergeholfen. So. Und letzte Woche.
Was war mit unseren Wetten?
Ja, letzte Woche haben wir vergessen zu thematisieren, ne? Was wir getippt haben.
Nee, haben wir letzte Woche nicht, haben wir nicht getippt?
Nee, oder? Wir haben weder getippt, noch haben wir unsere Tipps aus der Vorwoche aufgearbeitet.
Wirklich?
Das wie ist es ja sich gehört.
Unangenehm, ja.
Und deshalb würde ich sagen, also ich meine, wir übergehen das jetzt einfach mal galant und tippen jetzt einfach mal wieder die nächste Woche.
Okay.
Und ich weiß nicht, willst du dir was raussuchen? Soll ich es
tun? Ich suche mir eins aus der zweiten, du dir aus der dritten. Wollen wir so machen?
Gerne, ja.
Okay.
Dann öffne ich hier einmal meine App des Vertrauens und schaue mal, was der Spielplan der nächsten Woche so
bereithält. Ich glaube, ich habe schon eins aus der zweiten Liga. Das finde ich spannend. Greuther Fürth zu Hause gegen St. Pauli. Greuther Fürth ja auch mit einem Katastrophensaisonstart, muss man ganz ehrlich sein. Haben am 3.9. Samstag die Chance, das zu Hause gegen St. Pauli wieder wegzumachen, die ja auch nicht ganz optimal oder konstant spielen im Moment. Das wird sicherlich spannend. St. Pauli als 11. gegen den 17. aus Fürth, dieses Spiel, genau, hau ich in den Mix.
Ja, gerne. Da sage ich, Fürth verliert und zwar 1-2.
Okay, ich sag Fürth gewinnt, 1-0.
Ricotta. Okay. Mit Torschütze, Bonus. Ja, okay. spannend, da haben wir auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Tipps, finde ich gut. Dritte Liga, was ist denn da so spannend? Oh ja, Samstag, TSV 1860 München gegen den MSV Duisburg.
Ja, das ist natürlich schwierig. Dazu müsste ich jetzt nochmal kurz gucken, wie Duisburg gerade wie es gerade steht bei Duisburg gegen,
ich glaub, gegen 1-1.
Ja, Benny Gürt hat noch den Ausgleich gemacht.
Ja, übrigens auch knaller Neuzugang noch bei Duisburg. Stimmt. Benny Gürt kann man feiern.
Ja, Duisburg, 4. Platz. Ja, München, in München auf den Giesinger
Höhen. Genau.
Ja, dann 2-1, 68.
2-1, ich sage 1-1.
Die okay.
Zebras, auswärts. Gut.
Da sind wir uns wieder uneinig.
Gut.
Perfekt. Sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind.
Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, bis dahin. Wir verfolgen mit Spannung den kommenden Spieltag, ihr wahrscheinlich auch. Und genau, hören uns dann wieder in alter Frische, wenn wieder ein Spieltag ins Land gegangen ist. Ich freue mich.
Jo. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.